Damit kommen wir zur Lesung für unseren heutigen Sonntag und Gottesdienst aus Hebräer 4, die Verse 8 bis 13. Hebräer 4, 8 bis 13. Während ihr noch aufschlagt, ein kleiner technischer Hinweis für alle diejenigen im Internet, die mit Odyssee Schwierigkeiten haben. Wir haben extra auf dem Telegram-Kanal, Telegram-Netzwerk Bibeltreuer Christen, eingerichtet, da läuft der Stream dann mit geringerer Auflösung für diejenigen, die sonst Schwierigkeiten haben, damit wir bei dieser Gelegenheit die Zeit des Aufschlagens noch anderweitig nutzen. Also, dann kommen wir zu Hebräer 4, 8 bis 13. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ganz wichtiges Stichwort hier eben die ewige Sabbatruhe, zu der wir eingehen, wenn wir zu unserem Herrn gehören. Da kommen wir nachher im Predigtext auch nochmal drauf. Und jetzt erheben wir uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Heiland, wir loben und preisen dich, dass du uns zum Heil, zur Gnade und damit aber eben auch zum Frieden und zur Ruhe in dir berufen hast. Und auch wenn wir in der Bedrängnis dieser Zeit, im Toben des Bösen, von dieser Ruhe vor allem äußerlich oft wenig spüren und uns auch innerlich leider immer wieder in manche Unruhe versetzen lassen, dann ist es umso wichtiger, dieses Wort der Verheißung von dir zu haben, dass wir in die Ruhe eingehen dürfen bei dir. Eine ewige Ruhe, wo alles Toben, alles Fürchten, alles Ängsten, alle Sorgen dieser Zeit wirklich völlig aufhört und in dir zur völligen Ruhe und zum totalen Frieden in dir kommt. Im Grunde könnten wir das ja auch heute schon in ganz hohem Maße haben. Aber unser alter Adam und unsere alte Eva, die uns immer wieder aufschrecken und aufscheuchen lassen von den Ereignissen um uns her, die machen das immer wieder zunichte. Und deshalb rede du durch dein Wort zu uns auch heute in diesem Gottesdienst, dass dein Wort und dein Geist durch diese Ruhe in dir auch heute und in der verbleibenden Zeit bis zur Entrückung und deiner Wiederkunft in unseren Herzen sich immer mehr ausbreiten, immer dominanter in unserem Leben werden lässt, dass wir uns nicht von dem um uns her, sondern von deinen Verheißungen, deiner Zusage, deiner Gegenwart prägen lassen. Dir sei Lob und Dank dafür und schließen da auch alle mit ein, die zu Hause sind, zuhören, sonst wie nicht hier sein können. Segne du sie mit uns. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen und wir kommen als Predigtext zu Offenbarung Kapitel 14. Da haben ja vor einigen Sonntagen die ersten 5 Verse angeschaut miteinander. Heute Kapitel 14, Offenbarung, Verse 6 bis 13. Offenbarung 14, 6 bis 13. Da schreibt der Apostel Johannes, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen und jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache, jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben heute wieder einen umfangreichen Abschnitt vor uns, der einen klaren Sinnzusammenhang hat, aber es sind drei Engel gleich, die da nacheinander auftreten und sich mit ihren Botschaften ergänzen. Es ist also eine ganze Fülle, die wir da anzugehen haben heute Morgen mit Gottes Hilfe und seinem Geist. Unterm Thema: Verweigert euch dem Bösen. Verweigert euch dem Bösen. Die ultimative Einladung und Warnung der drei Engel. Es beginnt Vers 6: Und ich sah einen Engel hoch oben am Himmel. Im Kapitel 12 ist noch die Rede von Satan und Michael samt ihren jeweiligen Engeln. Aber das sind keine Engel, die Signale geben bezüglich der Endzeitereignisse, wie die mit den Schalen, den Posaunen, den Siegeln. Oder diesbezüglich hier auf der Erde eingreifen, denn der Kampf zwischen Satan und seinen Engeln und Michael und seinen Engeln findet ja im Himmel statt. Ist also eine Parallelszene, die nur mittelbar mit dem Ereignis hier auf der Erde zu tun hat. Bei Schlachter das Stichwort: Ich sah einen anderen Engel, der fehlt in manchen Handschriften, macht aber keinen Unterschied, will eben wohl nochmal betonen, dass es sich hier um keinen der Posaunenengel handelt. Das waren die letzten, die genannt worden waren. Auch die Blickrichtung wechselt jetzt, Offenbarung 14, 1 bis 5, der erste Abschnitt, da ging ja der Blick auf den Berg Zion. Dort sieht Johannes das Lamm und die 144.000. Dann weitet sich der Blick, wenn wir uns noch zurückerinnern, mit zu diesem Blick auf den Berg Zion mit den 144.000 kommt jetzt auch gleichzeitig der himmlische Thronsaal mit in die Gesamtperspektive mit den Harfenspielern, die ein neues Lied singen dort vor dem Thron und den vier lebenden Wesen und den 24 Ältesten. Und wir erinnern uns, nur die 144.000 können dieses spezielle Lied ihrer Berufung, Errettung und so weiter lernen. Hatten wir vor einigen Sonntagen. Jetzt geht der Blick weg vom Berg Zion und dem himmlischen Thronsaal und richtet sich aufs Firmament, auf den äußeren sichtbaren Himmel, und zwar auf dessen Zenit, auf den höchsten Punkt, ganz wörtlich so auch im Griechischen, da wo die Sonne im Hochsommer zur Mittagsstunde steht. Genau dort, im Zenit des Firmaments, des äußeren Himmels, dort sieht Johannes nun einen Engel. Wir haben hier auch eine andere Zielgruppe. Die Verse 1 bis 5 hatten ja die 144.000 im Blick und dann ihr Singen und Lernen des neuen Lieds. Jetzt kommen die in den Blick, die nicht zum Herrn gehören. Für die hat dieser Engel da im Zenit des Himmels ein ewiges Evangelium zu verkünden. Das ewige Evangelium, das ist die gute Botschaft, die Gott von Ewigkeit her beschlossen hat. Denn es ist Gottes ewiger Wille, dass der Mensch, den er als Krone der Schöpfung zu seinem Ebenbild geschaffen hat, nicht verloren geht, sondern gerettet wird zur Gemeinschaft mit ihm und zum ewigen Leben. Aber dieses Evangelium muss eben noch angenommen werden. Durch ein entschlossenes Hinübertreten aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Und davon verkündet nun der Engel. Für verkünden steht hier tatsächlich der Begriff evangelisieren, also nicht bekannt geben, nicht das Herolden, sondern das Evangelisieren, die normalerweise auch ganz bewusst die Einladung zum Glauben, der Ruf zur Umkehr. Und zu dieser Umkehr, zum Ruf der Umkehr, gehört immer zur Evangeliumsverkündigung wesensmäßig. Das ist ganz wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, wo oft ein relativ seichtes Evangelium verkündigt wird. So als könnte man dieses Evangelium haben, ohne vom Bösen umzukehren, ohne sich abzuwenden. Der Ruf zur Evangeliumsverkündigung ist immer der Ruf zur Abkehr vom Bösen, weg von Satan, von seinem Reich und seinen finsteren Machenschaften hin zu Gott, zum Heil, zum Leben. Ganz anders als bei den 144.000 von Offenbarung 7 und 14 und den zwei Zeugen von Offenbarung 11 wird bei diesem Engel tatsächlich gesagt, dass er einen Verkündigungsauftrag hat. Wir waren dem ja verschiedentlich begegnet im Zusammenhang Erfüllung biblischer Prophetie und Offenbarung, dass sehr häufig die Meinung vertreten wird, die zwei Zeugen und die 144.000 hätten einen großen Verkündigungsauftrag, der dann zu einer weltweiten Erweckung führen würde. Wir hatten damals festgestellt, da ist von einem solchen explizit nicht die Rede. Hier haben wir tatsächlich bei diesem Engel einen solchen Verkündigungsauftrag. Also die spannende Frage, der uns wir später nochmal zuwenden werden, ist dieser Engel nun doch derjenige, der die Ursache bietet für eine Massenbekehrung in der Endzeit, die viele sehen, gerade um die große Schar aus Offenbarung 7, 9 folgende trotz Vorentrückung erklären zu können, werden das weiter gespannt im Blick haben. Ich hatte ja darauf hingewiesen damals, dass diese große Schar, Offenbarung 7, 9 folgende, aus den Nationen, die niemand zählen kann, ganz ausdrücklich aus der großen Bedrängnis kommt. Und wenn die Entrückung vorher schon stattgefunden haben sollte, dann müsste es nach der Entrückung der Gemeinde noch eine gigantische Bekehrungswelle über die ganze Erde hin geben. Hinweise darauf haben wir bisher in der Offenbarung allerdings vergeblich gesucht. Allerdings ein winziges Indiz könnte Offenbarung 11,13 sein, wo es nach der Auferweckung und Himmelfahrt der zwei Zeugen heißt, und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Ich hatte allerdings damals auch schon darauf hingewiesen, ähnliche Formulierungen finden wir auch bei Nebukadnezar und Kyros, wo leider bei beiden keine wirkliche Umkehr stattgefunden hat. Also dieses Erschüttertwerden vom Machthandeln Gottes, dieses momentane sich vor ihm beugen und ihm die Ehre zu geben, heißt leider noch nicht, dass da wirklich eine Umkehr stattfindet, eine echte. Haben wir jetzt also mit diesem Engel im Zenit des Himmels, der ohne Zweifel das Evangelium verkündet, den Auslöser einer solchen gigantischen Bekehrung? Schauen wir weiter gemeinsam hin, was Gottes Wort dazu sagt. Der letzte Teilsatz von Vers 6 sagt uns, wem dieser Engel das Evangelium zu verkünden hat, denen, die auf der Erde wohnen und an jede Nation und jeden Volksstamm und jede Sprache und jedes Volk. Die Schlachter sagt, und zwar jeder Nation, versteht den zweiten Teil als Erläuterung. Kann man grammatisch so verstehen, es ist nicht hundertprozentig eindeutig, ob die Formulierung denen, die auf der Erde wohnen, dieselbe Gruppe meint wie die zweite Teil, jede Nation, jeden Volksstamm, jede Sprache, jedes Volk. Kann man so oder so verstehen. Die Formulierung ist auf jeden Fall spannend, denn die auf der Erde wohnen, hatten wir schon mehrfach festgestellt, sind in der Offenbarung durchgehend diejenigen, die nicht zu Gott gehören. Sie werden immer unterschieden von denen, die zum Herrn gehören. Die zweite Formulierung von allen Ethnien, Stämmen, Sprachen, Völkern entspricht andererseits inhaltlich exakt Offenbarung 7,9, wo von der unzählbaren Schar vor dem Thron Gottes die Rede ist. In jedem Fall können wir sagen, diese Botschaft geht alle an. Sie geht sowohl an die, welche mehr oder minder entschlossen sind, unbußfertig auf der Seite des Bösen zu stehen. Und sie geht auch an solche, die möglicherweise noch umkehren und als Gerettete mit vor dem Thron Gottes stehen werden. Was lässt sich sonst noch erkennen? Vers 7 sagt, der, also dieser Engel im Zenit des Himmels, sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Interessant, die Botschaft des Engels lautet nicht, wie sonst fast immer in der Bibel, wie lautet da die Botschaft des Engels? Fast immer, wenn ein Engel kommt und fängt an zu reden, sagt er, fürchtet euch nicht Weihnachten. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Fürchtet euch nicht. Ganz wichtig, an dieser Stelle sagt der Engel das Gegenteil. Fürchtet Gott. Fürchtet Gott. Fürchtet. Und gebt ihm die Ehre. Warum ist das an dieser Stelle die zentrale Aussage? Weil es direkt auf Kapitel 13 folgt. Und da fürchten die Menschen nicht Gott, sondern sie fürchten Satan, das Tier und den falschen Propheten und beugen deshalb vor ihm die Knie. Mancher vielleicht zähneknirschend. Wisst ihr, man muss nicht fröhlichen Herzens dem Satan nachfolgen und dem Bösen dienen. Mancher hat quer durch die Menschheitsgeschichte am Bösen mitgewirkt, obwohl er es gern anders gemacht hätte. Aber er hat sich dem Druck des Bösen gebeugt. Er hat sich trotzdem gebeugt und wird schuldig. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir leben ja in solchen Zeiten, in denen das Böse sich so austobt, solche Ausmaße annimmt, dass das wahrscheinlich für ganz, ganz viele gilt. Dass viele Menschen das Böse durchaus sehen, zumindest in ihren Herzen erahnen, aber sich dem immensen, brutalen, menschenverachtenden Druck beugen. Und genau in diese Situation hinein sagt der Bote Gottes, der Engel am Firmament, fürchtet Gott, beugt eure Knie, egal wie stark der Druck auch sein mag, beugt eure Knie nicht vor dem Bösen, verweigert euch vor dem Bösen, wendet euch Gott zu und gebt allein Gott die Ehre. Ich sage seit 2 Jahren immer wieder, wir brauchen gar keinen aktiven Widerstand. Wir brauchen nur, dass das Mitmachen beim Bösen aufhört. Eine schlichte Verweigerung, das Böse zu tun, würde vollkommen genügen. Und das Böse würde völlig machtlos, wie eine Seifenblase, wie ein Luftballon, in den man mit der Nadel reinpiekst, platzen und sich auflösen. Das Böse lebt von den Mitmachern. Auch von den zähneknirschenden Mitmachern. Ganz dringende Botschaft, fürchtet Gott. Diese Mahnung legt nahe, dass der Engel zu solchen redet, die Gott bisher nicht fürchten und ihm die Ehre bisher nicht geben. Es ist ein dringlicher und allerletzter Ruf zur Umkehr. Und ich sage da auch immer wieder, liebe Geschwister und solche, die hoffentlich es noch bald werden, die Zeit läuft aus. Die Zeit läuft aus. Verschiebt eine Entscheidung zum Leben mit Jesus, zur Abkehr vom Bösen, nicht auf morgen oder übermorgen. Wir sehen die Dringlichkeit auch hier. Die in diesen Bußruf eingeflochtene Begründung von Vers 7, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Sie ist gekommen. Das Gericht Gottes über die gottlose Welt steht unmittelbar bevor. Es hat im Grunde sogar schon begonnen. Es ist schon da. Wie nah? Das sagt der zweite Engel, der jetzt in Vers 8 erscheint. und die Botschaft des Ersten ergänzt. Der spricht: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Der Fall Babels, der in den Kapitel 17 und 18 dann berichtet wird, wird hier schon als präsent vorweggenommen. So nah ist's. Und das Gericht Gottes hat ja auch spätestens mit den vorausgehenden Posaunen längst angefangen. Und jetzt steht der göttliche K.O.-Schlag gegen Satan, das Tier, den falschen Propheten und alle, die mit ihnen im Bunde stehen, unmittelbar bevor. Wir können wirklich an einen Boxkampf denken. Vielleicht hat schon mal von euch einer so einen Schwergewichtsboxkampf angeguckt. Da stehen sich zwei so Kerle gegenüber, so mit rund 2 Meter sind die dann meistens, 1,90, 2 Meter, haben auch so um die 2 Kilo, aber nicht viel Fett im Idealfall, sondern Muskeln auf den Rippen. Und früher gingen, glaube ich, 15 Runden, heute glaube ich noch 11 oder 13. Die Kerle sind nicht mehr so trainiert wie früher, die lassen sich zu gut gehen zum Teil, man sieht es an der Figur. Aber die stecken dann einiges ein, ja. Die sind dann am Schluss ausgepumpt und am Schluss torkelt dann der eine vielleicht schon 2-mal zu Boden gegangen, angezählt, hat sich nochmal hochgerappelt. Das ist die Szene, das ist die Situation. So haben die vorausgehenden Gerichte Gottes Satan und seine Finsternismächte bereits angeschlagen. Der ist schon angezählt, der war schon auf den Brettern, wenn wir die Gerichte vorher anschauen. Das Wirken der 2 Zeugen und so weiter. Und jetzt holt der Allmächtige gewissermaßen zum letzten Schwinger aus, der den Gegner so 3 Meter durch die Luft in die Seile und dann hilft kein, da gibt es kein Berappeln mehr. Da wirft dann der Trainer Sand hoch. Ist vorbei. Direkt vor diesem unmittelbaren letzten Schlag, der das Ding beendet, genau da kommt diese Botschaft der Engel. Der 7. Engel blies ja schon in Kapitel 11, 15 seine Posaune. Müssen wir uns vor Augen halten. Die 7. Posaune ist schon in Kapitel 11, 15 geblasen, nach der Himmelfahrt der 2 Zeugen. Wir befinden uns also, zumindest was den äußeren Ablauf der Offenbarung betrifft, bereits seit 3 Kapiteln in der Zeit der 7. und letzten Posaune. So weit ist die Zeit schon weg. Schon abgelaufen. Dieser Engel, der 2., verbindet mit dem Ruf zur Umkehr die Ankündigung des unmittelbar bevorstehenden Gerichtshandeln Gottes, das, wie gesagt, schon letztlich begonnen hat. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 12. Das ist die Dramatik der Botschaft, es ist 12. Und auch wir haben heute nicht mehr viel bis 12. Wie viele Minuten es noch sind, bis 12 wissen wir nicht genau, aber es ist kurz davor. Die Verkündigung des Evangeliums und die Ankündigung des Gerichts über alle Gottlosigkeit gehören immer zusammen. Ich hatte vorher schon gesagt, Verkündigung des Evangeliums und Ruf zur Umkehr gehören zusammen. Genauso die Ankündigung des Gerichts sind wesensmäßig eins. Die Verkündigung des Evangeliums hat immer ihre heilvolle Bedeutung ja nur auf dem Hintergrund des Gerichts, vor dem sie rettet. Ich kann da immer wieder nur den Kopf schütteln, dass das viele Leute nicht begreifen, die meinen, sie könnten Evangelium ohne Gericht verkündigen. Vor was soll das Evangelium retten, wenn es kein Gericht gibt? Das ist unnötig wie ein Kropf, ja? Deshalb ist das Evangelium wesensmäßig immer auch Ankündigung des Gerichts. Umgekehrt gilt es, auch die Ankündigung von Gericht ist wesensmäßig eigentlich immer, von wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, Ruf zur Umkehr. Wir sehen es ganz deutlich bei Jona. Jona hatte für Ninive ausschließlich Gerichtsbotschaft, aber Ninive hat gehört, ist umgekehrt von den Wegen des Bösen. Und das Gericht blieb aus, zumindest vorerst. Dieser Engel verkündet also den Ruf zur Umkehr und zur Annahme des Heils in Jesus Christus mit ultimativer Dringlichkeit. Die große Stadt Babel schauen wir in den Kapiteln 17, 18 näher an. Hier nur so viel: Das Gericht über Babylon wird hier begründet, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Wörtlich eigentlich dem Wein der Leidenschaft. Der Wein der Leidenschaft ihrer Unzucht. Mit ganzer leidenschaftlicher Hingabe hat Babel Unzucht getrieben. Diese Unzucht dürfte sowohl wörtlich als auch übertragen zu verstehen sein. Unzucht ist in der Bibel geistlicher übertragen immer die Abkehr vom wahren Gott und das geistliche Huren mit fremden Götzen und Ideologien. Und dazu kommt die unmittelbar wörtliche Bedeutung. Babel steht auch für sexuelle Unzucht und Ausschweifung jeder denkbaren und auch undenkbaren Art. Babel ist der Inbegriff der Gottlosigkeit, schlicht das Gegenteil von Zion. Zion ist der Ort des Heils, der Ort, an dem Gott seinen Namen niedergelegt hat. Babel ist gewissermaßen der Ort, von dem Satan aus agiert. Das Sinnbild des Bösen, der Auflehnung gegen Gott. Und von Babel geht dieser Geist des Bösen aus in alle Nationen. Der Geist der Auflehnung, der Geist der Menschenverachtung. Und manche vermuten ja durchaus auch einen Zusammenhang mit manchen Geschehen aufgrund der Tatsache, dass auf der Museumsinsel in Berlin nicht weit des Kanzleramts neben dem Pergamonaltar auch das Ishtar-Tor von Babel steht. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es hier in der unsichtbaren Welt Zusammenhänge gibt. Das sind zwei Gegenstände, der Pergamonaltar und das Ishtar-Tor, die nun mal in ganz besonderer Weise die Gegenwart Satans repräsentieren. Geistlich erreicht diese Unzucht ihren Gipfel mit der Anbetung des Tieres, Kapitel 13. Und dieses Tier ist ja nichts anderes als eine Verkörperung satanischer Macht und Gotteslästerung. Und das betont der dritte Engel, der jetzt auftritt. Ein dritter Engel folgte ihnen und ergänzt die Botschaft noch um ein weiteres Detail und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt. Darum geht's. Wir sehen daran zum einen, dass Offenbarung 14 tatsächlich auch nicht nur in der Offenbarung formal, sondern inhaltlich eindeutig auf Offenbarung 13 folgt. Die Ereignisse von Offenbarung 13 sind zwingend vorausgesetzt. Und wir sehen wieder, dass es letztlich nur ums erste Tier geht. Das zweite tritt eigentlich der falsche Prophet nur als Diener des ersten Tieres in Erscheinung. Hat keine eigenständige Bedeutung. Und Vers 11 wiederholt und bestätigt das nochmal von Vers 9. Und die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Der Dreh- und Angelpunkt dieser Tage wird es sein, ob Menschen sich der Macht Satans beugen, das Bild seines Vasallen anbeten und das Mahlzeichen seines Namens annehmen oder nicht. Die Parallelen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen sind eindeutig. Wir durften uns in der unmittelbaren Vorbereitungsphase auf diese Zeit hin befinden. Verbunden mit diesem Hinweis ist die scharfe Ankündigung des unerbittlichen göttlichen Gerichts, ebenfalls in diesen Versen 10 und 11 hineingewoben, für den, der sich dem Bösen beugt. Deshalb Predigtthema: Verweigert euch dem Bösen. Denn dem, der sich dem Bösen nicht verweigert, dem gilt dieses nun angekündigte Gericht. So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Deshalb haben wir als Lesung Hebräer 4, Verse 8 folgende gehört. Was ist das für eine großartige Verheißung? Wir haben Ruhe in unserem Herrn. Wir haben Frieden in ihm. Nicht nur befristet, sondern ewig. Aber sie werden keine Ruhe finden, in Ewigkeit nicht. Auffällig ist gleich zu Beginn die identische Formulierung in den Versen 8 und 10. Vers 8 spricht von Babel, vom Wein der Leidenschaft ihrer Unzucht. Vers 10 spricht im Blick auf Gott vom Wein der Leidenschaft Gottes. Beides Mal ist es aber genau die gleiche Formulierung vom Wein der Leidenschaft im Griechischen. Der Wein der Leidenschaft von Gut und Böse stehen gegenüber. Mit derselben Leidenschaft, mit der die Menschheit der Endzeit sich dem Bösen, der Unzucht und der Auflehnung gegen ihren Schöpfer hingibt, bringt der Allmächtige sein Zorngericht über diese Menschheit. Leidenschaft trifft auf Leidenschaft. Leidenschaft menschlicher Unzucht, getrieben vom Bösen von Satan, trifft auf die Leidenschaft göttlichen Zorns. Und das, liebe Geschwister, ist an dieser Stelle Leidenschaft des Zorns pur. Pur. Sie ist unvermischt eingeschenkt. Im Griechischen auch wieder etwas spannend. Das Wort, das mit eingeschenkt übersetzt wird, an dieser Stelle das sicher auch meint, heißt aber eigentlich mischen. Eigentlich ein Widerspruch, heißt eigentlich mischen. Man müsste sagen, unvermischt eingemischt. Wie ist es zu verstehen? Es ist keine Mischung aus Zorn und Gnade. Es ist eine Mischung aus Zorn und Zorn. Eigentlich eine Verstärkung. Da stehen zwei Flaschen auf dem Tisch. Und die werden miteinander eingeschenkt. Erst die eine, Zorn Gottes. Und dann kommt die zweite und da steht nochmal Zorn Gottes. Das ist gewissermaßen, wenn wir es mal so interpretieren wollen, Zorn Gottes im Doppelpack. Und so eine Dramatik. Denn der Kelch dieses Zornes Gottes, der ist ja eigentlich getrunken am Kreuz von Golgatha. Den hat ja Jesus schon leer getrunken, denken an den Garten Gethsemane. Wenn es möglich ist, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Den hat der Herr Jesus da am Kreuz gewissermaßen ja schon in der Hand und leer getrunken, diesen Kelch des Zornes Gottes im Doppelpack. Aber das entfaltet seine Wirksamkeit eben nur für die, die das auch für sich ganz persönlich annehmen, sich dem Bösen verweigern, sich davon abwenden und sich dem Herrn Jesus zuwenden und sein Heil annehmen, ihm als Herrn nachfolgen. Und der Rest muss diesen Kelch unnötigerweise selber trinken. Völlig unnötigerweise. Wir denken ans Abendmahl und sehen, es gibt zwei Kelchgemeinschaften. Die erste, die zu Jesus gehört und am Tisch des Herrn aus dem Kelch des Heils trinkt. Und die zweite, die zu Satan und seinen Vasallen gehört und aus dem Kelch des Zornes Gottes zu trinken bekommt. Und dieser Zorn ist hier ungemischt, weil ihm keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr beigemischt wird. Nicht ein Tröpfchen aus einer Pipette, nicht eins. Die Zeit der Buße ließen diese Menschen verstreichen. Da kommen wir gleich mit dem Engel am Schluss nochmal drauf. Jetzt ist nur noch Zeit für den Zorn Gottes, ungemischt, ungemildert, in ganzer brachialer und brutaler Härte. Der Volksmund sagt zwar, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und in dieser Welt gilt das auch in sehr vielen Fällen. Aber hier findet diese Volksweisheit ihre Grenze. Hier wird so heiß getrunken, wie der Herr einschenkt. Entsprechend grausig klingt die zweite Hälfte des Satzes: und wird gefoltert werden. Das griechische Wort heißt wirklich beides: foltern, quälen. Wird gefoltert werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Da muss es einem eigentlich ganz eiskalt in schauernden Rücken rauf und runter laufen. Diese Folter von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt die Bibel, geschieht vor den Engeln und vor dem Lamm. Es ist im Ansatz wieder dieselbe Formulierung, die wir gesehen haben, Offenbarung 13, Vers 12, falscher Prophet. Dort übt dieser falsche Prophet, das zweite Tier, die Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Angesicht. Das heißt, er handelt vor dem Antichristen in Verantwortung vor ihm. Und so gilt das auch hier. Diese Aussage ist nicht so zu verstehen, dass diese Qualen in der unmittelbaren Gegenwart Jesu stattfinden. Dann wäre das ja letztlich gewissermaßen vor dem Thron Gottes im Himmel. Etwas ganz anderes ist hier gemeint. Das Lamm selbst hat diese Strafe in Auftrag gegeben. Erschütternd. Und vermerken, ich habe bei dem Thema dürfen sich Christen wehren schon mal darauf hingewiesen, wir dürfen uns nicht zu einseitig auf die Lammesnatur Jesu fokussieren. Das ist nur der, der Liebe übt und Gutes tut und barmherzig ist und alle Fünfe gerade sein lässt oder sonst irgendwas. Dieses Lamm ist immer zugleich auch der Löwe aus Juda. Und hier ist praktisch die Dramatik zugespitzt, dass nun dieses friedliche Lamm, das sein Blut für die Sünder vergossen hat, auch für die, die da gequält und gefoltert werden, für die ist das Blut dieses Lammes ja vergossen, aber sie haben es abgelehnt. Und dieses Lamm ordnet nun dieses Gericht an und überwacht es gewissermaßen. Und so auch die Engel. Wahrscheinlich ist eine Parallele zu denken, 1. Korinther 11, wo dieses Rätselwort ein bisschen mit den Frauen eine Macht auf dem Haupt, wegen der Engel. Man geht davon aus, dass der Hintergrund ist, dass die Engel auch heute hier bei uns hoher Wahrscheinlichkeit am Gottesdienst Engel teilhaben und zuschauen und sehen, ob alles in rechter göttlicher Ordnung geschieht. Das dürfte mit dem Hintergrund sein. Und so schauen auch hier, Offenbarung 14, bei diesem Gericht Engel Gottes zu, ob das auch ungemindert in ganzer Härte ausgeübt und vollzogen wird, so wie es Gott angeordnet hat. Dieses Gericht geschieht also vor dem Lamm, das die Versöhnung schon vollbracht, das das Gericht schon getragen hat. Aber sie haben seine Liebe und seine ausgestreckte Hand ausgeschlagen und so steigt der Rauch ihrer Qual auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe. Die Heiligen, die das Tier nicht angebetet haben, die gehen ein zur ewigen Ruhe. So schließt Vers 13 diesen Sinnabschnitt ab. Glückselig sind, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Großartige Zukunft haben wir, liebe Geschwister. Diese aber kommen nicht zur Ruhe, in Ewigkeit nicht. Wir haben schon mehrfach festgestellt, in dieser Phase der Endzeit konzentriert sich die Entscheidung ganz auf die Frage, betet jemand das Bild des Tieres an und nimmt das Prägezeichen seines Namens an oder nicht? Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, sagt dazu Vers 12. Ja, liebe Geschwister, im Blick auf diese immense Brutalität und Menschenverachtung, die da über die Menschheit und auch über die Gemeinde gebracht wird, da ist standhaftes Ausharren gefragt. Es ist dieselbe Formulierung wie Offenbarung 13, Vers 10. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Wir sehen, auch in der Situation, Offenbarung 13 und Offenbarung 14, ist noch Glaube und sind noch Heilige, in welcher Weise auch immer da. Die Gnade kommt explizit allerdings nicht mehr vor. Wir haben schon mehrfach festgestellt, da haben wir eine Verschiebung. ganz im Mittelpunkt steht das Tun seines Willens. Geht wörtlich direkt weiter. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewachen. Wörtlich, die, welche die Aufträge Gottes Bewachende sind, Partizip. Also solche, die fortlaufend, anhaltend, konzentriert, mit ganzer Aufmerksamkeit, ohne Unterbrechung, darum bemüht sind, die Aufträge Gottes nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern ständig, jeden Augenblick das zu tun, was er uns geboten hat. Bewachen. Wir haben in dieser Phase der Endzeit eine Verschiebung, die uns vom sonstigen neutestamentlichen Denken her schwerfällt, nachzuvollziehen und zu akzeptieren, nämlich eine Verschiebung von der Gnade zum Tun des Gesetzes. Nicht so, dass die Gnade und der Glaube an Jesus nun bedeutungslos würden, aber dass das Tun nochmal ganz stark nach vorne schiebt, unter dem Aspekt, dass es eben unverzichtbar dazugehört, gilt ja übrigens auch sonst in der Bibel. Denkt an Jakobus, der sagt, zeige mir deinen Glauben ohne Werke, dann zeige ich dir meinen Glauben aus meinen Werken. Jesus, der sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und so weiter. Glauben und Tun gehören immer zusammen. Aber hier haben wir einen ganz besonderen, zunehmenden Schwerpunkt, dass sich die Beziehung zum Herrn zwingend in einem klaren Bekenntnis zu ihm im Tun äußern muss. Dass der Glaube keine Rolle spielen würde, außen vor wäre, dem Missverständnis beugt dann schon der nächste Halbsatz vor, und den Glauben Jesu bewahren. Ich habe schon an anderer Stelle hingewiesen, glaube ich, es heißt wörtlich eigentlich nicht den Glauben an Jesus. Da hat die griechische Formulierung in der Regel mit einer Präposition verbunden. An Jesus, in ihn, auf ihn hinzu. Hier ist eigentlich wörtlich der Glaube Jesu. Habe mal in der Bibel im Neuen Testament nachgeschlagen. Beide Formulierungen kommen vor, häufiger mit der Präposition Glauben an Jesus, teils auch der Glaube Jesu. Die Frage, wie weit beide Formulierungen bedeutungsgleich verwendet werden. Ich neige vom Trend dazu, dass die Formulierung Glaube Jesu vor allem dort verwendet wird, wo es auch um den Glaubensgehorsam mitgeht. Ganz stark, wo der stark mitschwingt. Denn das macht den Unterschied der Formulierungen meines Erachtens ohne Zweifel deutlich, dass der Glaube an Jesus nie etwas Eigenwilliges und Beliebiges sein kann. Leider auch der Sprachgebrauch, auch im kirchlichen Bereich, im frommen Bereich, das ist so mein Glaube. Ja? So als wäre das so irgendwas Persönliches, was mir gehört und was ich so nach meinen Vorstellungen ausgestalten kann. Und da macht die Formulierung der Glaube Jesu deutlich, nein, nein, das ist nicht dein Glaube, das ist immer der Glaube Jesu. Der Glaube Jesu, der Glaube an Jesus Christus, wenn er wirklich ein solcher ist, muss zugleich der Glaube Jesu sein. Ein Glaube, der dem entspricht, wie Jesus geglaubt und im Willen des Vaters gelebt hat. Das entspricht inhaltlich dann der Predigt vom Palmsonntag, gesinnt wie Jesus. Das ist der Glaube Jesu und der echte Glaube an Jesus. Wenn wir gesinnt, vom Geist Gottes getrieben sind, zu halten den Willen Gottes, wie Jesus auch. Als ich dieser Tage nachts mal wach lag für eine gewisse Zeit und über dieses Wort nachdachte, da ging mir durch den Kopf, ist diese Verschiebung, die wir da wahrnehmen, mit dieser verstärkten Betonung im Glaubensgehorsam zu leben und dass alles auch entscheidend darauf ankommt, sich tatsächlich auch vom Bösen abzuwenden, ist diese Verschiebung Teil der endzeitlichen Antwort unseres Herrn Jesus auf die zunehmende Nachlässigkeit seinem Wort und seinem Willen gegenüber, auch in sogenannten frommen und evangelikalen Kreisen. Ich neige dazu, dass man diese Frage mit einem klaren Ja beantworten kann. Da hat sich doch seit Jahrzehnten eine Verkündigung breit gemacht, die fast nur noch von der Liebe Gottes redet, von seiner Annahme des Sünders, wo aber leider die Notwendigkeit der Umkehr, der Abkehr vom Bösen, der Glaubensgehorsam, von der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, was so klar und ausschließlich Gottes Wort sagt, das alles ist fast vollkommen unter den Tisch gefallen in den letzten 10, 20, wenn nicht schon 30 Jahren. In vielen Gemeinden ist alles total einseitig auf die Gnade gerichtet. Ich höre von verschiedenen Predigern, Verkündigern, dass sie in ihren Gemeinden praktisch nicht mehr von der Sünde reden dürfen. Das tönt doch ab, von der Sünde zu reden. Gericht, das macht uns doch nicht fröhlich. Wie sollen wir da fröhlich, zuversichtlich in die neue Woche gehen, wenn am Sonntag der Prediger von Gerichte und Sünde und Verlorenheit redet? Ja, dann lässt man es bleiben. Und wenn es der Prediger doch tut, dann kriegt er Schwierigkeiten, tatsächlich, auch in frommen Gemeinden, aus landeskirchlichen Gemeinden, Gemeinschaften gehört, von betroffenen Predigern selber. Damit wird aber die Gnade zu einer billigen Gnade, wie Bonhoeffer gesagt hat, die der Herr angeblich jedem hinterherwirft und aufdrängt wie saures Bier, ob der andere sie will oder nicht. Und wie wir als angebliche Christen in der Nachfolge Jesu im Willen des himmlischen Vaters leben, spielt dann weithin keine wirkliche Rolle mehr. Und da habe ich mich gefragt, hat es der Herr ganz bewusst auch so geführt und zugelassen, dass dann die Zeit kommt, in der sich ganz direkt und knallhart alles, aber auch wirklich alles am Glaubensgehorsam entscheidet. Mit dem Stichwort auf dem Gehorsam. Natürlich in Verbindung mit dem Glauben. Und für uns eben ganz klar persönlich die Frage ist, gehst du weiter den bequemen Weg der Anpassung an die Welt, dann wirst du auch vor dem Bild des Tieres die Knie beugen und das Prägezeichen seines Namens annehmen. Es gilt, wenn nötig, den unbequemen Weg zu gehen, der das Leben kosten kann auf dieser Welt, aber das ewige Leben bringt. Es kommt die Stunde, wo die absolute Trennung der Gemeinde von der Welt gefordert ist und über Heil oder Unheil entscheidet. Die Stunde der allerletzten Zuspitzung. Ja, wer in diesen heutigen und den kommenden Tagen auf dem Weg des Glaubensgehorsams und der Heiligung sein will, der riskiert allergrößte Bedrängnis. Das ist schon ernst zu nehmen. Wenn wir dieses Wort hören, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Da steckt ein Ernst drin, der uns erschaudern lässt. Und wir denken an die Worte Jesu, wenn die Tage nicht verkürzt würden. Oder, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf der Erde? Die Bedrängnis durch das unsagbar satanisch Böse nimmt unvorstellbare Ausmaße an und hat sie ja längst ein Stück weit angenommen. Und da sagt, im Blick auf diese Dramatik, da greift nun Vers 13 ein und jetzt kommt eine Stimme aus dem Himmel. Zusätzlich zur Botschaft dieser drei Engel kommt jetzt eine Stimme aus dem Himmel, die spricht, schreibe. Also ist interessant, die sagt nicht einfach die Botschaft, die sagt, schreibe. Das ist so wichtig, dass ein ausdrücklicher Befehl ergeht, dass jetzt auch wirklich tatsächlich zuverlässig für die Nachwelt festzuhalten, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Mir ging das erste Mal auf vor 7 Jahren, als dieser Zuwanderungswahnsinn begonnen hat. Und mir schlagartig aufging, welche Macht das Böse auch in unserem Volk und Vaterland errungen hat. Da starb ein lieber Bruder aus unserer Neuwiedergemeinde, Mitältester gewesen, gut 80 Jahre, hatte ein gutes, unterfülltes Leben. Da musste ich aber, als ich von seinem Heimgang gehört habe, ganz spontan an dieses Wort denken, Herbst 2015. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Was bleibt denen erspart. Durch welche Kämpfe müssen sie nicht mehr gehen? Welchen Risiken, Bedrohungen sind sie nicht mehr ausgesetzt? Kaum einer wird gerne sterben. Im Grunde haben wir ja alle die Sehnsucht, noch schöne und glückliche Tage hier auf Erden und im Kreis geliebter Menschen zu verbringen. Geht mir natürlich ganz genauso. Selbstverständlich würde ich gerne auch so zum Ende meiner Berufszeit und vielleicht in den Ruhestand hinein, wenn mir der Herr einen solchen gönnt, mit meiner lieben Frau noch ein paar ruhige und gemütliche und schöne und entspannte Jahre verbringen. Selbstverständlich und mich an den Kindern und den Enkeln freuen. Aber es kommt die Zeit, und wir sind in ihren Anfängen wohl längst drin, da wird das Sterben für jeden, der im Herrn ist, eine glückselige Erlösung aus der Bedrängnis menschenverachtender Bosheit sein. Wir denken doch mal zurück, während andere sich danach sehnen werden, in diesen Tagen zu sterben. Offenbarung 9, Vers 6, als der dämonische Heuschreckenschwarm aus dem Abyssos kommt und unvorstellbare Qual über die Menschen bringt. Sie wünschen, sie dürften sterben und können es nicht. Für diejenigen, die in diesen Tagen im Herrn sterben, geht die Bedrängnis zu Ende. Sie dürfen ruhen von ihren Mühen. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Nochmal interessant, die Betonung der Werke. Schon interessant und darf in der Bedeutung nicht unterschätzt werden. Dieser ganze Abschnitt 6 bis 13 wird mit dieser Feststellung abgeschlossen. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Ihr merkt vielleicht, auch ich buchstabiere an dieser Tatsache immer noch etwas herum. Ich war ja von Haus aus nie Alttestamentler, immer Neutestamentler, eigentlich immer auch ganz auf die Gnade, aufs Evangelium und so weiter ausgerichtet. Ich habe da auch zu kauen wie einem etwas zähen, zu stark durchgegarten Schnitzel. Es ist unserem neutestamentlichen Denken so völlig zuwider, den Werken diese Bedeutung zuzumessen, weil wir so stark vom Neuen Testament auf die Gnade fixiert sind. Wir müssen dabei, denke ich, ähnlich wie Matthäus 25 in der entsprechenden Predigt, habe ich darauf hingewiesen, die Besonderheit der Situation vor Augen halten. Eine klare Verkündigung des Evangeliums wird es kaum noch, abgesehen vielleicht von diesem Engel, gar nicht mehr geben. Es geht um Menschen, die einer Dauerbeschallung durch die Medien, Dauermanipulation, wie wir sie heute schon erleben, ausgesetzt sind, möglicherweise noch anderen Machenschaften, um ihren Willen ganz auf die Macht des Bösen auszurichten, in Einklang zu bringen. Man kann zum Beispiel an die Einweihungsfeier des St. Gotthard-Tunnels denken, da waren Anklänge auch in diese Richtung. Menschen, auf die ein immenser Druck ausgeübt wird, die Hab und Gut, Leib und Leben riskieren, wenn sie sich entscheiden, den Willen Gottes zu tun, der in ihrem Gewissen niedergeschrieben ist. Das ist ja wichtig. Der Mensch weiß, was gut ist und was der Herr von ihm fordert. Das gilt im Grunde für jeden. Der Mensch weiß, was gut ist. Und wenn er das Böse tut, trägt er deshalb die volle Verantwortung. Und diese Menschen, denen die Werke nachfolgen, die entscheiden sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens, sich dem Bösen zu versagen mit allen Risiken und Nebenwirkungen und stellen sich so auf die Seite Gottes, eines Gottes, den sie möglicherweise, ich vermute sogar wahrscheinlich, mangels klarer Verkündigung, gar nicht persönlich kennen. Die Richtung geht der Matthäus 25. Zur Bewertung und Einschätzung dieses Vorgangs ging mir das Gleichnis Jesu mit den zwei Söhnen durch den Kopf. Kennt's wahrscheinlich. Ein Vater, der zwei Söhne hat und zu ihnen sagt, geht hin und tut das und jenes. Und jetzt sind es zwei verschiedene Söhne. Der eine schlägt die frommen Haken zusammen und sagt, Vater, ich mache mich unverzüglich ans Werk. Das ist der Scheinfromme. ich sage das mal bewusst so provokativ zugespitzt, der jeden Sonntag mit dicker Bibel unterm Arm den Gottesdienst besucht, im Kirchenchor singt, im Posaunenchor spielt, regelmäßig die Bibelstunden und Gebetsstunden teilnimmt. Aber er geht mit seiner dicken Bibel unterm Arm vom Vater weg und ist kaum außer Sichtweite, ignoriert er den Auftrag und tut was ganz anderes. Der zweite Sohn hat eine rebellische, aber aufrichtige Ader. Der sagt in einem ersten Moment und Anwandlung von Lustlosigkeit und Rebellion, nö, mache ich nicht. Hab gerade Wichtigeres zu tun. Der geht weg vom Vater. Aber auch wenn er wesensmäßig ein Rebell ist, er liebt doch den Vater und er hasst das Böse. Und im Weggehen, im Beschluss der Weigerung, tut es ihm leid und er macht sich ans Werk, das zu tun, was ihn der Vater geheißen hat. Welcher von diesen beiden hat sich nun tatsächlich zu seinem Vater bekannt? Nicht mit frommen Worten, sondern mit der Echtheit seines Lebens. Ich habe schon hingewiesen, die Werke haben auch im Neuen Testament ihre hohe Bedeutung. Nicht als eigenständiger Weg zum Heil, sondern als Zeugnis, wie unser Herz wirklich zum himmlischen Vater steht, wenn es hart auf hart kommt. In der letzten Bewährungsprobe, da zeigt sich ja, man sagt ja, in der Not zeigen sich die wahren Freunde. Und deshalb, es werden nicht die gerettet, die dicke Bibeln haben, die fromme Lieder singen, die salbungsvolle Reden schwingen. Es werden die gerettet, die sich dem Bösen verweigern und den Willen des Vaters tun. Kommen wir nun ganz zum Schluss nochmal auf die Frage zurück, wie viele sind nun durch die Verkündigung des ersten Engels zum Glauben gekommen? Wir erinnern uns an den Engel von Vers 6 und 7, der im Zenit des Himmels steht, das Evangelium verkündet und die Menschen auffordert, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wie viele sind diesem Aufruf tatsächlich nun gefolgt? Die weiteren Verse sagen darüber nichts. Von einer Umkehr, die tatsächlich stattfindet, ist nicht die Rede. Was wir sehen, worauf ich schon hingewiesen habe, es sind noch Heilige da. Aber ob zu dieser Schar der Heiligen durch die Verkündigung des Engels auch nur ein einziger dazugekommen ist, das wird nicht gesagt. Darüber können wir allenfalls spekulieren. Ich will es nicht ausschließen, aber die große Masse dürfte es nicht sein, eher, wenn überhaupt, Einzelne. Da ist noch wichtig, ich werde immer wieder, weil ich darauf hingewiesen habe, auch schon bei der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie, dass ich keine große Umkehr mehr sehe, auch auf diesen neben 144.000 und den zwei Zeugen, auf diesen Engel hingewiesen und seine Verkündigung, die er ausdrücklich hat. Aber was ist der Charakter dieser Verkündigung? Wenn ich mich richtig hineinversetze in diesen Abschnitt, in seinen Auftrag, sehe ich weniger oder eigentlich gar nicht, dass da tatsächlich noch eine Verkündigung mit dem echten Ziel der Umkehr geschieht. Denn dafür ist die Zeit zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens abgelaufen. Es geht eher um was anderes. Ich dachte heute Morgen nochmal beim Durchschauen Jahrzehnte zurück. Damals war ich noch landeskirchlicher Pfarrer und es stand an, den örtlichen Verein der Diakoniestation anzuschließen, Diakoniestationsvertrag. Und wir hatten damals gesagt, ja, wir machen mit als Kirchengemeinde, aber unter der Voraussetzung, dass wir auch mitbestimmen dürfen bei der Auswahl der Schwester, die dann für unsere Gemeinde zuständig ist. Denn was hilft uns eine Schwester, die nicht zu dem steht, dass auch wirklich christliche Diakonie geübt wird? Keine Diakonie ist besser als die Diakonisse, die sie umsetzt. Und zweitens, wir wollen auch vertraglich die Zusage, dass diese Schwester wesentlich auch in unserem Pflegebezirk eingesetzt wird. Und nicht irgendwo im ganzen Kirchenbezirk, was weiß ich wo, überall rum. Denn es ist ja auch wichtig für die zu Pflegenden, dass die auch eine regelmäßige Bezugsperson haben, natürlich abgesehen von Urlaub etc. Und da hat der Dekan mit seinem Bezirksrechner zusammen über ein Jahr hinweg war es, glaube ich, ein ganz liederliches, schäbiges Spiel gespielt. Er hat es uns immer wieder zugesagt, das wollen wir natürlich ganz genau so machen, aber vertraglich festschreiben können wir es nicht. Ja, warum können wir es nicht vertraglich festschreiben? Ja, weil sich das nicht so ohne weiteres umsetzen lässt. Aber er hat uns auch zugesagt, dass er es genau so machen wollte. Ja, also das war so ein Ping-Pong-Spiel. Und wir haben gesagt, schlussendlich nein, wir machen als Kirchengemeinde nicht mit. Wir waren, glaube ich, damals die einzige Kirchengemeinde in der ganzen württembergischen Landeskirche, die sich der Teilnahme am Diakoniestationsvertrag verweigert hat, hat Wellen geschlagen bis zum Oberkirchenrat hinauf. Jetzt komme ich zum springenden Punkt. Klingelt das Telefon, ruft eine liebe fromme Schwester an, die war Diakonisse, die war da im entscheidenden Gremium ganz wesentlich beteiligt, sagt Bruder Czarnke, schreiben Sie dem Dekan doch noch einmal, dass er doch vielleicht noch sich darauf einlässt und ihre Wünsche von der Kirchengemeinde entspricht und so weiter. Und ich habe ihr gesagt, und genau jetzt sind wir in dieser Situation, ich habe ihr gesagt, wisst ihr, Schwester, sowieso, ich habe gar keine Lust. Ich habe 99 Mal den Ball an die Wand gespielt. Und 99 Mal ist er genauso zurückgekommen, wie ich ihn an die Wand gespielt habe. Er hat uns jedes Mal auflaufen, abtropfen lassen, in unverschämter Weise. Ich habe keine Lust, ich sehe keinen Sinn drin. Sie hat mich begniet und begnetet und war freundlich und liebevoll und ja. Und ich habe gesagt, liebe Schwester, auf Ihr Wort hin, ich mache es auch noch ein hundertstes Mal. In der sicheren Erwartung, der Ball wird auch beim hundertsten Mal genauso zurückkommen wie 99 Mal zuvor. So war es dann auch. Warum erzähle ich es? Ich denke, genauso schätze ich die Verkündigung dieses Engels ein. Dieser Engel ist nicht da, weil tatsächlich noch Raum zur Umkehr wäre. Dieser Engel ist da, um ein allerletztes Mal die Hand Gottes auszustrecken. Traurigerweise in der sicheren Erwartung, dass die, die sie schon 99 Mal abgeschlagen haben, jetzt auch zum 100. Mal wieder abschlagen werden. Aber noch einmal als Zeichen des göttlichen Willens. Ich will nicht, dass ihr verloren geht. Und gleichzeitig auch als Bekräftigung, Sie haben es wieder abgelehnt, Sie haben die Hand zum 100. Mal ausgeschlagen. Und deshalb ist das grausame Gericht Gottes, das jetzt kommt, auch in dieser ganzen Härte vollkommen berechtigt. Ich persönlich sehe die Verkündigung dieses Engels eigentlich hauptsächlich mit diesem Ziel. Noch einmal ein allerletztes Mal zu auch die Unbußfertigkeit der Menschen zu dokumentieren, gewissermaßen unter Beweis zu stellen, schwarz auf weiß. Diejenigen, die im Herrn sterben in diesen Tagen, können keine von den 144.000 Versiegelten sein. Noch auf diese Frage einzugehen, ganz kurz zum Schluss, denn die werden ja in der Wüste fern vom Angesicht der Schlange von Gott versorgt und beschützt. Es könnten welche sein von den übrigen ihres Samens, können welche sein aus den Heidenvölkern, die sich dem satanisch Bösen verweigern, und sich dadurch zum himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus bekennen. Von einem Märtyrertod ist hier nicht zwangsläufig die Rede. Die können auch in ihrem klaren Weg mit dem Herrn friedlich eines natürlichen Todes sterben. Müssen hier nicht notwendigerweise, also da steht nichts drin. An uns ist die ernsthafte Mahnung und Frage, zu welcher Gruppe gehöre ich? Habe ich Gewissheit in Jesus, dass ich ganz auf seiner Seite stehe und dass uns der Herr auch unsere Gemeinschaft hier vor Ort wie auch darüber hinaus stärkt und segnet und wir in der Gemeinschaft und durch seinen Heiligen Geist bei dieser Gruppe gehalten sind. Allem Druck, egal wie hart er wird, nicht nachzugeben, uns dem Bösen zu verweigern bis zum Tag der Entrückung und der Wiederkunft unseres Herrn. Dazu schenke er seinen Kraft und seinen Geist. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du auch in diesen Tagen noch einlädst. Und noch sind wir nicht so weit, dass sich keiner mehr umkehren lässt dem Guten zu. Wir erleben es tatsächlich in diesen Tagen oft in ganz großartiger Weise, wie Menschen, die Jahre und Jahrzehnte auf dem Weg fern von dir waren, sich auf diesen letzten Metern noch dir zuwenden, sich noch retten lassen von der Verlorenheit hin zum ewigen Leben mit dir. Und wir wollen dich vor allem bitten, dass die Zeit, die noch bleibt, doch genutzt wird und auch wir mit dazu beitragen dürfen, durch unsere Gebete, durch unsere Verkündigung, durch unsere Gottesdienste, dass doch noch viele mit dazukommen, auch durch die Gruppen und Kreise unserer Gemeinde, durch unser Zeugnis, wo immer wir auch hingestellt sind, hier vor Ort oder wo auch jeder Einzelne fern und nah seinen Rahmen, seinen Aufenthaltsort, seinen Wirkungskreis hat, dass wir uns von dir gebrauchen lassen und befehlen dir die vielen an, die leider beim Bösen mitmachen, auch wenn sie es zähneknirschend tun, auch wenn sie es lieber anders tun würden, aber die nicht den Mut haben, nicht die Kraft, dass du ihnen den nötigen Mumm schenkst durch deinen Heiligen Geist und dass du ihnen die Notwendigkeit vor Augen stellst. Es geht nicht um ein paar angenehme Jahre hier. Da kann man sich mit den Bösen anbiedern und vielleicht hoffen, man kommt mit dem blauen Auge halbwegs ungeschoren davon. Aber in der Ewigkeit wird es ganz anders aussehen und auch hier wird es sich nicht auszahlen, Herr, dass du den Menschen doch Klarheit darüber schenkst. Und uns allen miteinander Kraft von dir, wir brauchen sie jeden Tag. Und dass wir hinaufschauen dürfen und nach vorn schauen dürfen auf diese Ruhe, zu der du uns berufen hast und die auf uns wartet und die ja heute schon in dir beginnen darf. Dafür preisen und loben wir dich. Und befehlen dir auch all unsere Kranken und Schwachen zu Hause an, Herr, die niedergeschlagen, niedergedrückt, verzagt, verängstigt sind. Wir brauchen alle in diesen Tagen deine Kraft, deine Ermutigung. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.